Wenn wir Frieden in uns selbst wollen, natürlich ist das allererste die Sitz, die Gehmeditation, die Achtsamkeit. Das ist das Mittel, um Frieden in uns herzustellen. Nun möchte ich allerdings da heute Abend gar nicht davon sprechen, sondern es gibt Dinge, die wir einfach gesondert betrachten müssen. Wir können nicht nur Geh- und Sitzmeditation, nur reine Atembeobachtung machen. Es gibt schon Dinge in uns, die wir uns schon etwas genauer anschauen möchten. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich das Frieden oder Heilung nennen sollte, wovon ich heute Abend spreche. Das eine und das andere sind fast dasselbe manchmal. Es ist wichtig, wenn wir uns selbst lieben wollen, dass wir das Positive in uns sehen. Wenn wir sehen, oh, ich kann dieses und jenes ist schön in mir und nicht nur immer im Negativen verharren. Wenn wir manchmal Freunde bitten, eine Liste zu machen von 10 oder 20 guten und schlechten Eigenschaften von sich selbst, dann ist es meist so, dass sie 1, 2, 3 höchstens gute Eigenschaften für sich selbst finden und 20 schlechte. Und das ist natürlich sehr schade und da müssen wir schon ein bisschen lernen, uns selbst wertzuschätzen. Aber diese schlechten Eigenschaften, die da auf dieser Liste stehen, sind auch nicht unbedingt dann wirklich die schlechten, sind oft Dinge, wo wir mangelndes Vertrauen in uns selbst haben. Ich möchte aber heute Abend ein bisschen noch was anderem Schlechtem in uns Negativen sprechen. Die am Samstag da waren, habe ich schon einmal ein bisschen davon gesprochen. Ich möchte vom Schatten ein bisschen sprechen und später vom inneren Kind. C.G. Jung hat vom Schatten gesprochen und ich habe das mich sehr dafür interessiert, weil es in irgendeiner Phase, in einer Phase meines Lebens einmal wichtig wurde, dass ich mir etwas anschaue, was schmerzhaft war und was ich verdrängt habe. Das war jetzt vor einigen Jahren. Ich konnte es allein gar nicht wissen, wie ich damit umgehe. Und dann hat mir eine Therapeutin, eine Frau, die ich sehr gut kenne, mit der ich ja, oft gesprochen habe, mir vom Schatten erzählt und das hat mir sehr geholfen. Und deshalb gebe ich das auch gerne weiter. Wenn wir Kinder sind, also von Kindheit an, die Eltern erziehen uns, die Eltern sind Menschen, die Eltern haben auch die Pflicht teilweise und die Aufgabe, uns für ein Leben in der Gemeinschaft vorzubereiten. Sie sagen, das geht und das kannst du tun und das geht nicht und das kannst du nicht tun. Und sie zeigen das, indem sie das Kind liebevoll anlächeln oder eben strenge Miene machen oder liebevoll die Stimme ist oder nicht so liebevoll. Dadurch lernt das Kind, was angenommen, dass es angenommen ist oder dass es Dinge gibt, die nicht angenommen werden. Es hört auf, das zu zeigen, sagen wir mal, Eifersucht, Wut, wenn die Eltern negativ darauf reagieren und versteckt diese Gefühle in sich. Und das machen wir dann ein ganzes Leben lang so. In der Schule, im Beruf und so weiter. Wir verstecken diese Dinge am Anfang vor den anderen, später auch vor uns selbst. Wenn ich das nochmal aufgreife, obwohl ich am Samstag davon gesprochen habe, weil ich es als sehr wichtig empfinde, nach Jung, der diesen Begriff geprägt hat, der Schatten, ist es der Schatten, der uns krank macht, also die verdrängten Eigenschaften. Und die Integration des Schattens ist das, was uns gesund macht, dass wir nicht Teile von uns selbst wegdrücken und sagen, das bin ich nicht, das habe ich nicht, die sind aber da und wirken vom Unbewussten. Und dass wir immer wieder sie akzeptieren, sie bewusst wahrnehmen und sie zulassen. Es muss nicht nur aus der Kindheit sein, in meinem Fall war es etwas von aus meinem Erwachsenenleben, dass ich einfach ich mich nicht mehr wohlfühlte danach, weil ich geschämt habe und einfach verdrängt habe. Da geht er einfach nicht mehr dran und dann wusste ich nicht mehr, was ich damit tun sollte. Und es war wichtig, auch dann zu sprechen. Soweit der Schatten. Aber bevor ich vom Schatten wusste, habe ich ein Buch gelesen von einer amerikanischen Ärztin, die auch Therapeutin war. Und die wunderschöne Geschichten schreibt über ihren eigenen Werdegang und über ihre Klienten und Patienten. Und ich fühlte mich sehr angezogen von der Wärme, der Menschlichkeit, der Offenheit dieser Therapeutin. Und dann stand irgendwann immer wieder dieses Wort Ganzheit in ihren Geschichten und in ihren Kommentaren dazu. Und dadurch fühlte ich mich dann immer etwas ausgeschlossen. Ich dachte, ich bin nicht mehr ganz. Ich habe einmal, und das ist jetzt 20 Jahre her oder noch länger, wann war das? Ende der 80er Jahre, eine starke Depression gehabt und mich danach nie mehr so ganz gefühlt, sondern eher ein bisschen, nicht gerade zerbrochen, aber ein bisschen ange. Ich habe dann das Bild genommen von einer Tasse, die vielleicht einen Riss hat oder so ein Eckchen raus ist und dachte, ja, so fühle ich mich eher als wie ein Ganzer. Nicht ein ganzer Mensch bin ich ja noch, aber ich fühlte mich nicht ganz. Und war traurig, dass in diesem Buch immer diese Ganzheit besprochen wurde und gar nicht, obwohl sie von Menschen sprach, die Probleme hatten. Ich verstand das nicht und dachte, warum muss man jetzt immer wieder ganz sein, wenn man es doch nicht ist. Und dann so in der zweiten Hälfte des Buches verstand ich dann endlich, ich meine ganz was anderes mit Ganzheit. Deshalb habe ich mich vielleicht auch dran gestoßen, weil es irgendwie nicht gestimmt hat. Mit Ganzheit meint sie, die Tasse jetzt hat eben einen Sprung und ist ein Stück ab. Und das ist die ganze Tasse. Und der Sprung, der gehört jetzt zur Tasse. Da würde ich natürlich normalerweise nicht das Wort ganz dafür benutzen. Aber sie tut es, weil sie eben gerade aus der Schule von C.G. Jung kommt und mit Ganzheit meint C.G. Jung, dass der Schatten zu Menschen gehört und dass wir ihn nicht verdrängen dürfen. Statt meinem eigenen Beispiel und davon mehr zu erzählen, habe ich Ilona gebeten, nachher aus diesem Buch eine, ich finde, wunderschöne Geschichte über genau das Thema mit demselben Bild von einem Sprung auch vorzulesen. Ich denke, das ist eine sehr eindringliche und besondere Geschichte. Ja, wir wissen, dass die meisten Probleme aus der Kindheit kommen, aber durchaus nicht alle. Deshalb dachte ich, am Samstag habe ich das bewusst nicht gemacht, wollte ich heute ein bisschen vom inneren Kind sprechen. Eine Praxis, die ich persönlich durchaus sehr liebe. Wobei ich sagen möchte, wir sagen immer das innere Kind, es kann auch die innere 20-Jährige oder 30-Jährige oder was auch immer Jährige sein. In manchen Lebenssituationen haben wir einen entscheidenden Schmerz gehabt, eine Situation, die für uns wichtig war, normalerweise sind es negativ, Erfahrungen. Und dann kann ich das innere Kind umarmen und ich kann den Menschen umarmen, der eben eine schwere Krankheit hatte. Da kann ich vielleicht 20 oder 30 gewesen sein. Oder als jemand die Mutter früh verlor, da kann man aber auch 23. 20 sein, das ist immer noch früh, und sich dann mein innerer Mensch zu dieser Zeit, also es geht nicht nur bei dieser Praxis um die innere Kindheit, sondern den Augenblick im Leben zurückzuholen, wo etwas geschah, das uns heute noch berührt oder für uns heute noch wichtig ist. Um die Praxis des inneren Kindes zu verstehen oder besser zu erklären, möchte ich noch einmal das Modell des Bewusstseins erklären. Im Buddhismus haben wir 8 Bewusstseine, Thai benutzt den Plural immer, ich möchte aber nur von 2 sprechen, dem Geistbewusstsein und dem Speicherbewusstsein. Es ist, wir können sagen, für unseren Zweck jetzt momentan könnte man sagen, gut, das ist so ähnlich wie Bewusstsein und Unbewusstes. Nur ist das Speicherbewusstsein wesentlich mehr. Im Speicherbewusstsein gibt es auch die aller Informationen zu allem, was wir von unseren Ahnen erhalten haben. Im Körper, alles was in den Genen ist, DNA, all diese Information ist im Speicherbewusstsein. Alles, was wir erlebt haben vom Moment unserer Zeugung bis heute, an Erfahrung, an Gefühl, ist im Speicherbewusstsein gespeichert. Und kommt, es ist dort, wir sagen, als Samen gespeichert und kommt hoch in unser Bewusstsein und dann ist es, nennen wir es nicht mehr Samen, sondern sind es Gefühle oder Erinnerungen oder was auch immer, im Speicherbewusstsein. Im Unbewussten sind wir uns das nicht bewusst eben, dass es da ist. Wir haben die Anlagen vom Heiligen bis zum Teufel, alles da und es jeder Mensch. Und es kommt nur darauf an, ob es in unserem Leben gefördert und berührt wird oder nicht. Es gibt sicherlich Umstände, unter denen jeder von uns auch zum Mörder werden würde. Es geht also nicht darum, es geht darum, dass wir, wenn wir achtsam sind, Achtsamkeit, jetzt habe ich mich ein bisschen versprochen, Achtsamkeit ist ebenfalls ein Samen in unserem Bewusstsein. Und wenn ich ein Samen hochkomme, sagen wir Wut, und die Achtsamkeit dazu kommt, dann berührt die Achtsamkeit die Wut, umarmt die Wut, wie wir sagen, und die wird geschwächt. Das Negative wird durch die Achtsamkeit geschwächt, wird ein kleinerer Samen in unserem Bewusstsein. Das Positive wird durch die Achtsamkeit gestärkt, wird ein stärkerer Samen in unserem Bewusstsein. Vielleicht können wir das als Anlagen bezeichnen. Samen ist der richtige Ausdruck, aber wir haben alle die Anlage zur Wut. Wird sie nie besonders, wie wir sagen, gewässert, dann werden wir auch nicht besonders wütend werden. Wenn wir oft wütend sind und uns nicht drum kümmern und lange wütend bleiben, dann wird das immer stärker. Wenn wir uns immer darum kümmern, immer wieder achtsam sind und aufpassen, dass das nicht zu lange in unserem Bewusstsein bleibt, dann wird es eben immer schwächer. Wenn in uns alle Samen sind seit unserer Geburt oder seit unserer Zeugung, die sind gespeichert mit den Gefühlen, die wir, also ein Ereignis ist gespeichert, die Erinnerung daran mit den Gefühlen, die wir zu der Zeit hatten. Wenn im heutigen Tag etwas geschieht, wenn mir mich eifersüchtig macht, und ich hatte als Kind Situationen oft mit Geschwistern, die mich eifersüchtig gemacht haben, dann wird dieser selbe Samen, den als Kind angelegt wurde, Eifersucht, im Leben gewachsen ist, wieder berührt. Und deshalb kann ich sagen, ich sitze da und umarme meine Eifersucht, den Samen der Eifersucht, wie Tai uns immer sagt, ich umarme meine Wut, ich umarme meine Eifersucht. Und ich kann genauso gut sagen, ich umarme mein inneres Kind. Und jetzt weiß ich, dass du, mein geliebtes inneres Kind, jetzt eifersüchtig bist. Das ist genau dasselbe. Der Samen der Eifersucht wurde als Kind in mir berührt. Es ist nur eben schöner, wenn ich das Kind umarme, weil ich dann mehr Liebe für mich selbst und für die Eifersucht habe. Während die Eifersucht allein zu umarmen, muss ich zuerst mal zulassen, meinen Schatten, und sagen, ja, ich bin eifersüchtig, nicht, nein, ich bin nicht eifersüchtig. Aber beim Kind fällt uns das leichter und kommt viel mehr Liebe und Mitgefühl dazu. Ich erkläre das so, weil mir einmal eine Frau sagte, sie war nahe dem Selbstmord, für viele, also sich umzubringen für viele Jahre. Sie hat mir auch erzählt, was in ihrer Jugend geschah. Es war wirklich sehr schlimm, ein lang anhaltendes, dramatisches Geschehen. Und sie fand in Achtsamkeit und im inneren Kind zwei Hilfen, die sie wieder am Leben Interesse finden und Freude finden ließen und einen Umgang mit ihrem Schmerz. Und da hat ihr jemand gesagt, die Geschichte vielleicht nicht wusste, aber das innere Kind ist ja die Vergangenheit. Achtsamkeit ist doch in der Gegenwart leben. Du kannst doch nicht immer an deiner Kindheit bleiben. Und da sagte ich, nein, da hat die Frau leider was falsch verstanden. Das innere Kind, das ist der Same, den ich jetzt berührt wird, sagen wir, durch die Eifersucht, die ich jetzt habe, die aber anfing in meiner Kindheit. Und ich empfinde es eine wichtige Übung, nicht nur, weil die Kindheit sehr oft der Grund ist, warum wir heute, dass das Leid unserer Kindheit uns heute noch leiden lässt, sondern ich empfinde es auch wichtig, weil mit dem inneren Kind sagen wir nicht, mein Vater hat das getan, meine Mutter hat das getan, die haben mich verletzt, das sind die Bösen und ich Arme habe gelitten. Ich sage nicht, dass wir nicht sagen, meine Eltern haben mich vernachlässigt, wenn sie das getan haben. Aber das ist beim inneren Kind oder in der buddhistischen Praxis eben nicht die Hauptsache. Ich kann sagen, ja, sie haben mich vernachlässigt und hätten sie mich anders behandelt, wäre mein Leben anders. Und ich kann darüber traurig sein, natürlich. Aber wenn ich sage, beim inneren Kind, wie war denn meine Reaktion? Was habe ich denn gefühlt? Wie geht es mir damit? Dann gehe ich weg von dem, der mich verletzt hat, zu mir, die ich verletzt bin. Und ich bin da jetzt für mein Kind, für meinen Schmerz. Und sage, ja, ich bin jetzt da für mich. Und umarme das Kind mit diesem Schmerz. Der Buddha sagt, wenn jemand dein Haus anzündet, dann lauf nicht dem Brandstifter nach, sondern kümmere dich um dein brennendes Haus. Und genau das macht man mit der Praxis des inneren Kindes. Wir kümmern uns um unser brennendes Haus und nicht um den, der uns vor vielen Jahren Schmerzen bereitet hat. Das heißt nicht, ich bin dran schuld, sondern die Schuld, das hilft mir nicht, der Schmerz, um den kümmere ich mich und darum kann nur ich mich kümmern. Es ist mein Schmerz und das ist menschlich, mir zu helfen. Und wenn ich mich genügend um mich gekümmert habe, niemand verbietet mir auch später einmal zu meinen Eltern zu gehen und sagen, es war unheimlich schwer für mich als Kind, dass sie dieses und jenes getan haben. Und wenn wir das liebevoll und achtsam tun, dann hören die Eltern vielleicht und sagen, ja, ich weiß, ich habe dir nicht genug Liebe gegeben, aber ich selbst habe auch nicht viel Liebe bekommen. Oder ja, ich weiß, ich habe dich viel verprügelt, aber mein Vater hat das auch getan. Ich habe nur weitergegeben, was ich erhalten habe. Und Und Leid wird sehr oft oder meistens in den Familien von Generation zu Generation weitergegeben, ohne dass wir irgendwie uns dessen bewusst sind. Und deshalb ist das innere Kind ein Akt der Versöhnung mit uns, mit unserem Leid, mit unserem Kind und mit unseren Eltern. Dazu kann es führen, wenn wir den Schmerz beruhigt haben. Sonst geben wir dasselbe immer weiter an unsere Kinder und da kann es zu einem Frieden kommen in uns und wir müssen es nicht mehr weitergeben. Ich möchte nicht zu viel schwere Geschichten jetzt erzählen, aber ich möchte trotzdem nur kurz noch etwas von mir sagen. Als erwachsener Mensch habe ich, als Kind war ich im Krankenhaus. Da war ich 9 Monate alt und war im Krankenhaus. Meine Mutter durfte nicht kommen, ich hatte eine Ohrmeißelung. Und meine Mutter durfte nicht kommen und sie haben mich angebunden an mein Bettchen, damit ich mich nicht am Verband kratze. Meine Mutter kam trotzdem, aber wurde nicht zugelassen. Sie konnte nur fragen, die Schwester, wie es geht. Meine Mutter hat davon immer viel erzählt. Ich kam als erwachsener Mensch, hab ich mich nicht mehr dafür interessiert. Und als ich dann im Kloster in Blauwirlich war, habe ich immer wieder von diesen inneren Kindsachen gehört. Und dann dachte ich, vielleicht soll ich mir es doch einmal anschauen. Und ich konnte nie Zugang dazu finden. Inzwischen weiß ich, dass man zum Trauma normalerweise keinen Zugang hat, dass da eine Blockade ist, dass das Vergessen lebensnotwendig ist für einen traumatisierten Menschen, für ein Kind, und dass ich deshalb kein Verständnis dafür hatte. Es hat lange, lange gedauert. Ich habe mit allen Mitteln nachher versucht, dann das doch zu verstehen. Es hat mir nichts gesagt. Ich dachte, was habe ich denn an Schmerzen gehabt? Dann wird wahrscheinlich noch ein bisschen Ohrenweh getan haben nach der Operation. Damals hat man noch nicht all die Mittel gehabt, die man heute hat, damit man keine Schmerzen mehr hat. Irgendwann habe ich im Bett gelegen, lange früh wach geworden und dachte, oh, versetz dich doch mal in die Lage irgendeines Kindes. Nicht meine eigene, da kam ich nicht hin. Versetz dich doch mal in die Lage eines Kindes in dieser Situation. Und dann habe ich es erfahrt, aber sofort verstanden. Ja, natürlich. Die Mutter kam nicht, was das für ein Baby bedeutet. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, ein paar Tage danach, ich habe die Operation gut verstanden und dann kollabiert und musste einen Blutübertragung haben, sonst hätte ich es nicht überlebt. Dann habe ich verstanden, natürlich, ein Kind, das ohne Mutter ist, 9 Monate altes Kind und dann in solcher Situation und angebunden, natürlich, das Kind versteht überhaupt nicht, was geschieht und ist sehr unglücklich und kann damit überhaupt nicht umgehen. Und irgendwann schreit das Kind und schreit das Kind und schreit es. Und wenn niemand kommt, dann gibt das Kind irgendwann auf zu schreien und will vielleicht irgendwann sterben. Und das wurde mir dann eben klar, als ich mich versucht habe, da hineinzuversetzen. Und ich habe das anderen Menschen empfohlen, die mit Schwierigkeiten kamen, die sie nicht berühren konnten, traumatischen Kindheitserlebnissen. Und die empfanden es auch als hilfreich, dann sich einfach in die Lage eines Menschen in dieser Situation hineinzuversetzen. Da hilft die reine Praxis des inneren Kindes dann wenig, weil man da nicht nach innen kommt. Da ist dicht, da ist zu. Und wichtig ist es, weil ich dann auch gelernt habe, in meinem Alltag immer wieder Situationen zu sehen, in denen ich gemerkt habe, oh ja, jetzt in dem Augenblick, wird dieser Same des 9 Monate alten Kindes wieder berührt. Es gibt Momente, in denen ich fühle, ja, dieses Kind hat sich hingelegt und konnte nicht mehr und wollte nicht mehr. Und so gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich auch verletzt aufgebe und nicht kämpfe oder nicht mich einbringe. Aber auch kleinere Sachen gibt es immer wieder, wo ich denke, ja, da sehe ich mein 9-Jähriges. Und alles, was ich tun kann, ist diese große Einsamkeit umarmen und dieser Schmerz. Wobei ich ja, das auch nur zu einem gewissen Maß mache und nicht immer nur. Darf ich meine Glocke haben? Danke. Wenn wir versuchen, uns selbst zu verstehen und zu schmerzen oder Schatten zu heilen, dann habe ich immer mehr gefunden, es ist auch gut, dass wir uns nicht für ein Individuum, ein abgegrenztes Selbst halten. Dai hat das Wort Intersein geschaffen. Im traditionellen Buddhismus heißt es, entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit, dass nichts aus sich selbst entsteht und getrennt von sich aus existieren kann. Alles ist miteinander verbunden. Das heißt, der Satz beim Buddha heißt, aus Gründen, die einander bedingen, entstehen alle Dinge, vergehen alle Dinge. Es geht nicht so sehr darum, dass alles verbunden ist, sondern immer mehrere Gründe braucht für eine Sache zu entstehen und dann auch wieder zu vergehen. Dass wir entstehen durch die Eltern und Großeltern, das wissen wir. Dass sie in uns sind, dass ich meine Eltern sind, dass das Ich aus Nicht-Ich-Elementen entsteht. Dass meine Eltern Teil sind von mir. Meine bei der Zeugung kamen 2 Zellen zusammen, die von Vater und Mutter, und das war alles. Und ich behaupte jetzt, das sei ich. Natürlich kamen inzwischen noch andere Dinge dazu. Und noch Nahrung und Luft und Wasser und alles Mögliche dazu. Aber unsere Eltern sind in uns. Und Tai sagt, wenn du über dich nachdenkst, lass sein, du brauchst weder stolz zu sein, noch dich zu schämen, sondern dass du etwas nicht kannst, berühre die Erde und sage, alles, was ich erhalten habe, alles, was ich bin, das verdanke ich anderen, meinen Ahnen, meiner Gesellschaft. Ich habe eigentlich durch meinen Kurs zum Krieg, über den Krieg, das heißt über die Nachwirkungen des Krieges, habe ich sehr viel gelesen. Ja, ich gebe 2 Kurse, in denen ich mich da beschäftigt habe. Über die Ahnen, weil es ein Thema ist, das mich sehr beschäftigt, sonst hätte ich diesen Kurs nicht gewählt, dieses Thema nicht gewählt. Ich hatte ein Buch gekauft und wollte das lesen und dachte, das ist doch Quatsch, und habe es zur Seite gelegt. Dann las ich ein anderes, das vom selben Thema handelte, aber mir seriöser schien. Danach dachte ich, oh, ich gucke mir das nochmal an. Und dann fand ich das Buch faszinierend, ich konnte es nur nicht glauben. Eine Psychoanalytikerin, eine Französin, die über darüber forscht, wie die Ahnen unser Leben beeinflussen. Und ich bringe jetzt nur ein einziges Beispiel. Sie sagte zu einer Patientin, geh doch nach Hause. Die hatte immer Halsschmerzen. Und ihr Bruder hatte Halsschmerzen, dann hat sie eine Operation gehabt, dann hat sie aber immer noch Halsschmerzen gehabt. Und irgendjemand sonst noch in der Familie, also ein Cousin oder so, hatte auch Halsschmerzen oder der Vater. Und sagt sie, geh doch mal nach Hause und frag deine Großmutter, Urgroßmutter, was in eurer Familie in der Französischen Revolution los war. Und sie kamen dann zurück und sagten, vier Mitglieder der Familie wurden guillotiniert. Und seit der Zeit hatten alle Mitglieder der Familie Halsschmerzen. Oder viele, vielleicht nicht alle. Seit dem Zweiten Weltkrieg oder den KZ-Überlebenden, das sind wirklich die Israelis, die das rausgefunden haben, oder gefunden haben, die KZ-Überleben eben vorwiegend in Israel sind. Menschen, die durch ein traumatisches Erleben gegangen sind, die schweigen nachher. Die empfinden es zu schwierig, als wieder darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich euch heute Abend nicht zu schwierig bin, muss ich gerade sehen. Merke, ich spreche viel von Leid heute Abend. Die sind dann so voller Schmerz und versuchen es zu verdrängen, um zu überleben, dass sie eben nicht mehr davon sprechen wollen, weil es sonst wieder berührt wird und wieder hochkommt. Und die Kinder dieser Menschen haben dieselben Posttraumatic Stress Disorder wie die posttraumatischen Störungen wie die Eltern. Und diese Kinder wiederum geben das an ihre Kinder weiter. Die Eltern, die im KZ waren, sprechen nicht davon. Ihre Kinder leiden, ohne zu wissen. Sie wissen, die Eltern waren im KZ, sonst wissen sie nichts. Deren Kinder haben oft, die Enkel, mindestens so große Stresszeichen, Posttraumatic Stress, wie diejenigen, die tatsächlich im KZ waren. Und man spricht von transgenerationaler Weitergabe von Stress. Und das ist natürlich nicht nur so bei Menschen, die im KZ waren. Solche Dinge, Trauma, transgenerationale Weitergabe von Trauma, meine ich natürlich, Entschuldigung. Trauma haben auch die erlebt, die im Krieg in Deutschland, in den deutschen Ostgebieten waren. Und ich spreche jetzt nicht von schuldig oder unschuldig, sondern von Menschen, der Mann war im Krieg, die Frau musste alles über Nacht verlassen mit Kindern und vielleicht einem Leiterwagen voller Sachen fliehen bei Eiseskälte. Ich habe davon einiges gelesen und möchte euch jetzt nicht noch mehr damit belasten. Es sind auf jeden Fall schreckliche Geschichten, die ich da gelesen habe. Oder Menschen, die in den Städten unter Trümmern lagen und als Kinder oder als Erwachsene und dann auch später nie mehr davon gesprochen haben. Und dieses Leid ist in unseren Eltern, ist in uns. Und wie können wir wissen, welches Leid an uns weitergegeben wurde, wenn die Eltern nicht sprechen davon? Ich weiß nur eins, das haben die in Deutschland und in Israel und überall immer wieder gemerkt. Wenn die Eltern nicht sprechen, das Kind merkt es, ohne dass die Eltern es sagen. Die Eltern leiden und übernehmen das Leid von den Kindern, ohne zu wissen, worum es geht. Und die haben genau dieselben Albträume, dieselben Panikattacken und so weiter. Ja, ich bin vielleicht heute Abend wirklich ein bisschen zu schwer. Ich beschäftige mich viel damit und ich empfinde es nicht als so schwierig, aber vielleicht ist nach einem Arbeitstag sehr viel Leid jetzt für euch. Ich wollte euch nur bitten zu schauen, was übernehmen wir von den Ahnen? Was weiß ich von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von meinen Urgroßeltern? Was habe ich da an Unbewusstem oder Bewusstem übernommen? Ein Freund hat mir erzählt, dass sie zu viert eine Männerrunde sind, seit 10 Jahren, treffen sich einmal im Monat, dreimal die Woche, ich weiß nicht. Und einmal im Jahr fahren sie dahin, zum Geburtsort von einem von den vier, nachdem sie das fertig waren, also 20 Jahren oder 10 Jahren treffen sie sich. Dann sind sie zu dem Heimatort der Eltern gefahren, Vater, Mutter, und dann zu den Großeltern. Und dann auch jetzt der Großvater, ein Großvater, zwei, waren in der Schlacht von Verdun. Jetzt fahren sie dieses oder nächstes Jahr nach Verdun. Und sie bereiten sich immer vor, sie versuchen alles herauszufinden über ihre Großeltern und Eltern. Tai sagt, der Vater isst Salz und der Sohn hat Durst. In der Genetik hat man lange Zeit gesagt, nur das, was im Leben geschieht, wird nicht weitergegeben, nur das von Geburt zu Geburt weitergegeben. In der Epigenetik weiß man inzwischen, dass einschneidende Erlebnisse auch weitergegeben werden. Und wenn ich versuche, mich selbst zu heilen, dann ist es gut, wenn ich nicht nur die Spitze des Eisbergs sehe, sondern auch die Tiefe des Eisbergs. Da ist der größere Teil des Eisbergs. Ich weiß, meine Ahnen sind in mir. Schwester Chan Kung mit ihrem Sinn für Humor sagt manchmal, wenn sie nicht so ganz glücklich ist oder sich nicht gut drauf fühlt, sagt sie, ach, das ist mein Onkel aus der, was weiß ich, der dritte Onkel oder sowas, der benimmt sich heute wieder komisch. Und Tai sagt gern oder hat einmal gesagt, eine Frau hat ihn mal gefragt, als wir Frage und Antwort hatten, das war eine Frau aus Hongkong oder aus China. Tai, ich habe ein Essproblem, ich esse zu viel, was soll ich da machen? Da sagt Tai, unsere Ahnen haben über 100 von Jahren gehungert und jetzt endlich haben sie was zu essen. Das musst du verstehen. Und wenn wir seine Schüler, die wir immer nur Gehmeditation machen sollen, ein bisschen zu schnell gehen, immer wieder, dann sagt Tai niemals was, er korrigiert uns nie. Aber er hat einmal, und ich glaube, das hat er mehr als einmal gesagt, unsere Ahnen sind seit tausenden von Jahren gelaufen und gehetzt und gerannt und es dauert noch ein bisschen, bis sie lernen können, achtsam zu gehen. Dass wir Mitgefühl und Verstehen für uns haben, dass wir die Ahnen in uns sehen, ist das eine. Das andere, vielleicht können wir mit den Eltern und Großeltern noch sprechen oder auch einmal ein Buch lesen über den Krieg und Verfolgung oder Flucht und Vertreibung, meinte ich nicht Verfolgung. Dass wir uns einfach ein bisschen mit ihrer Welt auch in Verbindung setzen. Es muss nichts ganz furchtbar Schlimmes sein, was da rauskommt, aber dass wir einfach verstehen und in welcher Welt sie überhaupt gelebt haben und wie ihre, was sie durchgemacht haben. Nicht jeder hat im Krieg besonders viel gelitten. Mein Vater war nicht im Krieg. Unser Haus wurde nicht zerbombt. Uns ging es recht gut. Da gab es Gründe dafür, ich weiß. Ich habe mir die angeschaut. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns selbst mit unseren Wurzeln betrachten und nicht nur als Einheit, als separate Einheit. Damit möchte ich, weiß nicht, ja, für heute Abend aufhören zu sprechen, aber noch eine kurze Meditation folgen lassen, ja?
Ja, gerne.
Danke.